Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Servus miteinander, eine frische Folge Mir san 4 am Donnerstagvormittag und wir sind zu viert, wir machen unseren Podcast-Namen alle Ehre, deswegen sage ich einfach nur an euch drei, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
So, wir sprechen heute natürlich ganz, ganz, ganz ausführlich über den Rückspielkracher zwischen Bayern und Real. Die Bayern haben es gepackt, stehen im Champions-League-Halbfinale. Wir besprechen das Ganze in Ruhe, unsere Eindrücke. Es gibt Lob, es gibt Kritik und vieles mehr. Am Wochenende steht ja auch noch ein Bundesligaspiel an. Auch das reißen wir natürlich kurz an. Und da gibt es noch einen Premier League-Star, den die Bayern auf dem Zettel haben. Folge 46, auf geht's. Torben, ich fange mit dir mal an, als erfahrensten von uns und als Ex-Profi. Wir saßen gestern zusammen in der Arena nebeneinander. Was hast du da für ein Spiel gesehen? Es war auf jeden Fall ein verrücktes Spiel. Das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen.
Ja, es war ein wildes Spiel. Schon mit der ersten Aktion von Manuel Neuer natürlich dann, das Spiel oder das, was wir im Vorfeld ja auch gesagt haben, möglichst versuchen, kein frühes Gegentor zu kassieren. Das ging dann relativ früh in die falsche Richtung und insgesamt glaube ich ein wildes Spiel. Für uns Zuschauer war es natürlich, und ich glaube auch alle, die es mit Bayern halten, am Ende natürlich genau das Ergebnis, was man sich erhofft hat. Es waren Phasen dabei, wo also so ein bisschen Parallele auch zum Hinspiel. Bayern mit, ja, ich sag mal, Phasen im Spiel, wo sie viel Ballbesitz haben, wo sie eine Spielkontrolle haben, aber Real natürlich immer wieder gefährlich über Konter. Auffällig diesmal, dass die Bayern auch sehr viele Ballverluste, unnötige Ballverluste so in der Vorwärtsbewegung hatten, was das Passspiel anging, was dann auch dazu geführt hat, dass Real immer mal wieder gefährliche Situationen hatte. Beim Freistoßtor, klar, da gehen die Meinungen auch auseinander. Manu hat in der Mixzone ja gesagt, dass er den nicht halten konnte oder kann, wie auch immer. Weiß ich nicht, ob er da vielleicht doch auch den hätte halten können, nicht müssen, aber das sind alles Dinge, an denen ich mich auch gar nicht festhalten will, sondern einfach auch, dass diese Bayern-Mannschaft immer in der Lage ist, Widrigkeiten und Rückstände zu überstehen, dass sie immer dann trotzdem an sich glauben, das war auch der Grundtenor gestern in der Mixzone und unterm Strich ein verdientes Weiterkommen der Bayern und freue mich jetzt auf ein geiles Halbfinale gegen PSG, zwei Mannschaften, zwei Pressingmaschinen, die da aufeinandertreffen und ich glaube, das wird auch hochklassig.
Lass uns doch mal so ein bisschen chronologisch anfangen. Pletti, du warst auch im Stadion, saßt ein paar Meter weg von uns. Was ging dir durch den Kopf, als es nach, was waren 37 Sekunden, als es 0-1 stand aus Bayern Sicht?
Boah, ich hab's 1-0 gar nicht so richtig gesehen, weil ich auf Lennart Kahl fokussiert war, weil ich mich hinter ihn setzen musste, weil wir bei Sky Austria saßen und Lennart Kahl im neonpinken Outfit da lang lief und ich meinen Augen nicht trauen konnte. Und als ich ihn dann
alle
erblickte, genau, und als ich ihn dann erblickte und ihn hinsetzen saß, stand irgendwie 0-1. Ich habe aber diesmal mein Handy mitlaufen lassen und habe das Spiel im Parallel geguckt und konnte es ehrlicherweise nicht glauben. Aber gut, das passiert einmal in ganz, ganz seltenen Fällen. Ich fand es beeindruckend, wie Neuer dann danach einfach zurückgekommen ist, mental stark geblieben ist. Freistoß, ja, ich glaube schon, dass man den halten kann. Aber in der zweiten Halbzeit war er ja wieder ein Garant dafür, dass die Bayern jetzt im Halbfinale stehen.
Kerry, vielleicht von dir noch, wie hast du Manuel Neuer gesehen gestern? Ich fand, mal abgesehen von dem offensichtlichen Fehler vom 0-1, Freistoß kann man drüber diskutieren. Und er hatte auch die ersten zwei, drei, vier Bälle mit links gingen auch alle weg. Also irgendwie so diese, mir fehlt manchmal die letzten Wochen, Monate so diese fußballerische Klasse, die er eigentlich immer hatte. Wie siehst du's?
Ja, in der ersten Aktion, wenn du so eine Aktion bringst, dann bist du natürlich erstmal verunsichert und dann leistest du dir vielleicht dann noch die ein oder andere Unsicherheit im Aufbauspiel. Der linke Fuß ist nicht sein starker. Er hat es dann aber, Pletti hat es auch gesagt, gerade in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, war aktiver auch, hat die Bälle noch besser rausgespielt und dann eine ganz für mich entscheidende Szene, weil ich auch hinter dem Tor saß. Ich war gestern privat im Stadion. Flanke Trent Alexander-Arnold beim Stand von 3-2 für Real. Mbappé mit einer Flugeinlage nicht hundertprozentig getroffen, aber schon strammer Schuss und Neuer hält den. Ne? Und wenn das Ding irgendwie durchgeht und es steht 4-2, dann ist das Thema vielleicht sogar durch und die Bayern scheiden aus. Also wir reden immer über die Fehler, aber als Torhüter musst du halt auch dann in gewissen Situationen da sein und das war dann Manuel Neuer wieder. Und wenn jetzt Leute sagen, ja gut, jetzt habt ihr die Diskussion um die WM aufgemacht, jetzt könnt ihr sie wieder zumachen. Ich bleib dabei, es ist für mich der beste deutsche Torhüter, auch wenn ich Olli Baumann sehr mag und schätze. Und trotzdem gilt es dann, die Entscheidung von Manuel natürlich weiter auch zu respektieren und dass er eben nicht zurück in die Nationalmannschaft kommen wird.
Ich finde es insgesamt jetzt die ganze Situation und Konstellation um Manuel Neuer finde ich halt auch so interessant, weil gestern ja auch mit Max Eberl auch darüber noch mal gesprochen oder er hat es ja auch nach dem Spiel dann gesagt, dass sie noch keine Gespräche geführt haben mit Manuel, weil er selber noch nicht gesagt hat, wie es weitergeht und ich bin gespannt, wie lange diese Konstellation noch gehalten werden kann. Ich habe Max ja dann auch gefragt, ob es so eine Deadline gibt oder bis wann er sich entscheiden muss, weil jetzt kommt so die Crunch-Time, du spielst im Halbfinale gegen Leverkusen im DFB-Pokal, dann kommt PSG, Hin- und Rückspiel und das sind natürlich alles Dinge, die Fans beschäftigt, die uns beschäftigen, die sicherlich auch die Mannschaft und Manu selbst beschäftigt. Also wie lange sie tatsächlich noch warten oder Manuel Neuer auch warten darf und kann, bis da eben halt auch die finale Entscheidung fällt, ob er weitermacht oder nicht. Und ich habe persönlich das Gefühl, je länger das dauert, dass Manu da möglicherweise am Ende der Saison dann eben halt nicht mehr weitermacht. Aber das ist jetzt nur so ein Gefühl. Und bin auch bei Plätti und bei Kerry. Also die Aktion war natürlich wieder Weltklasse und hält die Bayern im Spiel.
Absolut, das ist und bleibt auch mein Gefühl, dass er im Sommer eher sagt, nee, ich glaube, Plätti, bei dir hat sich das Gefühl ein bisschen gewandelt, was die Karriere von Neuer betrifft und ob es im Sommer weitergeht, kam mir letztens, glaube ich, so rüber.
Ja, aber ich bin kein Freund mehr davon, Gefühl oder Tendenzen bei Vertragsverlängerungen zu äußern, weil das wird dann wieder missinterpretiert, als News umgewandelt. Insofern sage ich, ich weiß es nicht, wie er sich entscheiden wird. Vielleicht weiß er es auch selber noch nicht. Vielleicht weiß er es auch und möchte es noch nicht kundtun. Fakt ist, dass sie beim FC Bayern intern dicht halten und momentan nichts rausgeben, auch an Wasserstellen, was ich vollkommen richtig finde. Auch um das Lager Manuel Neuer herum hält man dicht. Ihn einfach entscheiden lassen. Ich bin aber davon überzeugt, er wird sich schnell entscheiden, weil er die Bayern in so einem Prozess nicht zappeln lassen wird. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 1, 2, spätestens 3 Wochen alle wissen werden, wohin die Reise geht mit Manuel Neuer. Und insofern, ich lasse mich überraschen und möchte es so formulieren abschließend, ich würde mich freuen, wenn er noch weitermacht, weil ich glaube, er hat einen Gefallen daran gefunden, auch seinen Klon Jonas Ubich weiterzuentwickeln, ihm Spiele zu geben, ihm zu helfen. Und am Ende kann er vielleicht immer noch 12, 13, 14, 15 Millionen verdienen, macht aber nicht mehr 100% Spiele.
Jetzt kann ich ja mal einen kleinen Einblick geben. Wir hatten vor um 9.15 Uhr, das ist immer unsere Themenkonferenz und dann kam so das Thema Neuer WM nochmal auf und ich meinte, ja, im Podcast werden wir es eher nicht mehr besprechen, eben weil wir es schon ausführlich getan haben. Ich frage trotzdem jetzt offen in die Runde, will jemand zum Thema Neuer und WM noch was loswerden?
Also ich definitiv nicht, weil ich ihm das auch glaube, was er damals auf meine Nachfrage gesagt hat, dass seine Entscheidung in Stein gemeißelt ist Nein, ich mache da auch nicht mehr weiter. Ich denke, wir sollten Olli Baumann da in Ruhe lassen, als Nummer 1 unterstützen und nicht immer wieder dieses Thema neu aufmachen, wenn ein Spieler das eigentlich auch überall verneint hat.
Ich sehe es auch so. Also wir sind uns, glaube ich, nach wie vor alle 4 sogar einig, dass wir sagen, Manuel Neuer ist der beste deutsche Torhüter, bestimmt sogar, aber wie du sagst, Tom, das Thema ist im Grunde zu. Dann lasst uns noch natürlich zurückgehen zum Spiel gestern. Vielleicht Kerry von dir, Jamal Musiala kam rein. Wir haben ja auch so ein bisschen überlegt, wäre es sogar vielleicht ein Kandidat schon für die Startelf, ist er schon wieder soweit? Gibt dann den tollen Assist zum Tor von Diaz. Wie hast du ihn gestern erlebt und wie siehst du seine Situation? Traust du ihm zu, dass er im Laufe der Saison noch eine wirklich wichtige Rolle auch bei den Bayern spielt?
Ja, die nimmt er jetzt ja auch schon ein und hat für mich zwei Schlüsselszenen gehabt. Er hat einmal die erste gelbe Karte von Eduardo Camavinga provoziert, weil er wieder, wie wir ihn kennen, auch sehr, sehr intensiv, quirlig in die Tiefe gegangen ist, da eben dann die gelbe provoziert hat, die erste. Und dann eben den von dir angesprochenen Assist. Ja, das war jetzt kein Weltassist, aber es war halt ein kluger Schachzug, den Ball dann nochmal nach hinten zu legen. Luis Diaz schießt ihn dann rein, wobei ich auch sage, ein guter Torwart hält den übrigens auch, den Schuss. Aber ja, Jamal, wenn er fit ist, wenn er bei 100% ist, ist es eine absolute Waffe, ist es einer der wahrscheinlich wichtigsten Spieler, auch neben Harry Kane, neben Michael Olise, neben Luis Diaz. Bei der Offensive brauchen sich die Bayern keine Gedanken zu machen, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Lennart Kahl wird noch 2-3 Wochen ausfallen, aber der wird dann auch wieder zurückkehren und dann haben die Bayern eine bombenstarke Offensive, einen sehr, sehr starken Angriff. Und Gnabry gestern mir nicht so gut gefallen, nicht so im Spiel drin gewesen. Deswegen war die Einwechslung von Musiala genau richtig und hat nochmal erfrischende Impulse gebracht.
Torben Pletti, was ist euch grundsätzlich noch positiv bei den Bayern aufgefallen? Also wir können ja gleich noch ein paar Kritikpunkte, auch wenn jetzt das Positive und das Weiterkommen überwiegt. Aber womit wart ihr sozusagen aus Bayern-Sicht nicht so ganz zufrieden?
Boah, also ich fand beeindruckend im Stadion zu sehen, wie die Ersatzbank auch mitgeht. Die Mannschaft lebt vom Physiotherapeuten bis hin zum fünften, sechsten Auswechselspieler. Da werden sich Wasserflaschen gereicht, da macht ein Leon Goretzka Druck beim Aufwärmen, weil er sieht, dass Jamal Musiala irgendwie nach drei Getränketropfen braucht, sprintet zur Auswechselbank, holt eine Wasserflasche, bringt Jamal Musiala in einem Eiltempo. Das sind so Nuancen. Stanisic rennt von der Auswechselbank ganz rüber beim Torjubel von Diaz. Da ist eine Mannschaft zusammengewachsen, die ich in der Geschlossenheit so lange nicht mehr wahrgenommen habe. Sicherlich geprägt von vielen unterschiedlichen Faktoren und Charakteren, aber es fügt sich gut zusammen und auf dem Platz stehen sie einander ein und das merkt man. Das ist ihr großes Plus. Ich habe gestern auch Manuel Neuer gefragt, ob diese Mentalität, die hätten ja auch mit einem 3-3 reingehen können, wären sie auch weitergekommen, aber sie haben auf Sieg gespielt, ob die Mentalität das große Plus ist. Und dann hat er gelächelt, hat gesagt, Mentalität muss man voraussetzen, wenn man diesen Job macht. Es ist die Qualität. Die Qualität, hat Manuel Neuer gestern bei uns am Sky-Mikro gesagt, die stimme ihn optimistisch, dass man Großes erreichen könne. Und das finde ich schon beeindruckend, wie Bayern immer wieder bis zur letzten Sekunde auf Sieg geht.
Torben, hast du noch ein, zwei Punkte, die dir besonders aufgefallen sind? Also ich glaube, das Mentalitätsthema, das haben wir zum Glück ja auch schon nicht nur eben erwähnt, wie plättiert, sondern auch schon analysiert. Das ist ein Riesenthema, aber ansonsten spielerisch, taktisch, Trainer, was auch immer.
Ja, genau, Trainer ist es, den wir immer wieder benennen müssen, was wir auch oft genug tun und ihn ja auch loben dafür. Gestern auch hat man gesehen, ne, diese Anspannung bei ihm auch, der war auch ordentlich auf Zinne, bekommt auch die gelbe Karte, auch die dritte gelbe Karte, heißt Vinny ist gesperrt für das erste Spiel gegen PSG in der Champions League im Halbfinale. Natürlich auch eine absolut kuriose Szene gestern. Also wir reden über die Spieler, die alle vorbelastet in das Spiel reingegangen sind. Upamecano, Tah, Leimer und wen haben wir noch gehabt? Manu Neuer, genau. Und am Ende ist es der Trainer Kompany, der dann die dritte gelbe Karte bekommt. Hatte ich auch tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil du schaust ja auch nicht so wirklich auf den Trainer, wie viele gelbe Karten hatte. Also ich war auch überrascht, dass es die dritte war und er somit gesperrt ist, aber er hat gestern komplett mitgefiebert, mitgelebt an der Seitenlinie und wir kennen ihn ja eigentlich als sehr ruhigen, souveränen, bedachten Trainer, aber das hat man gestern eben halt auch gesehen, dass da Entscheidungen mit dabei waren, die er nicht akzeptieren wollte. Nun fehlt er beim Spiel gegen PSG, aber das wird jetzt keine große Veränderung sein, weil er wird die Mannschaft ganz normal drauf vorbereiten, er kann die Sitzung führen, all das, und wenn dann René Maric dann an der Seitenlinie steht, der wird instruiert sein von ihm auch. Das sehe ich nicht als großes Problem, aber Vinny Kompany sehe ich trotz alledem als Vater dieses Erfolges, weil das, was Pletti vorhin gesagt hat, eben halt die Symbiose, diese Qualität, diese Mentalität, diese Zusammenhalt, das hat er geformt und gefördert und das finde ich, sieht man auch jedes Mal auf dem Platz, dass sie nicht aufhören, dass sie gnadenlos weitermachen und dann eben halt auch alle Spiele gewinnen wollen und hoch gewinnen wollen und das zeichnet diese Mannschaft in der Saison aus. Und wenn sie alle so zusammenbleiben und fit bleiben, bin ich auch der Meinung, das, was Arjen Robben auch gesagt hat, dass das eine Mannschaft sein kann, die dann jetzt auch wieder über eine längere Zeit auch dominieren kann.
Wo hat's geklingelt?
Bei mir, ich weiß aber nicht, wer es war. Ich mache die Tür schnell auf.
Alles klar.
Ich mach weiter.
Ja,
ich würde gerne noch eine Szene benennen. Exemplarisch für mich die letzte Aktion von Michael Olise. Ich wage zu behaupten, dass 80-90% aller Spieler den Weg zur Eckfahne suchen, weil er so viel Platz hat. Und der dribbelt einfach auf Fellow Mondi an. Und ich habe in diesem Dribbling schon gesehen, der Junge will jetzt unbedingt das Tor machen. Und er macht auch das Tor. Und wie er es dann macht, ist für mich einfach, also absolute Weltklasse. Vor allem Natürlich hat er vorher schon Aktionen gehabt, aber das nochmal in der letzten Minute rauszuhauen nach so einem intensiven Kampf, das war schon wirklich beeindruckend. Genauso auch die Dominanz der Bayern in all diesen Phasen des Spiels. Klar, ja, man tritt immer wieder mit sehr guten auch Kontern. Gerade in der ersten Halbzeit war Real gefährlich. Aber wie die Bayern diese Mannschaft von Real wirklich ins letzte Drittel gedrückt haben, wie sie immer wieder auch die Lösung gefunden haben, gerade Olise, es ist für mich eine Augenweide der Spieler und für mich, wenn das so weitergeht, ja, gib dem Jungen den Ballon d'Or, weil es macht einfach so Spaß, dem zuzuschauen.
Das ist krass. Ich denke mir jedes Mal wieder, wenn der andribbelt, also Real hätte ihn ja gestern echt ganz gut im Griff. Mondi hat es deutlich besser gemacht als Carreras im Hinspiel und dann haben sie ihn ja auch oft gedoppelt. Der hat sich schon schwer getan, weil wie du sagst, Carry ist ihm dann letztendlich egal. Der dribbelt dann in der Nachspielzeit auf die Abwehr zu und macht halt dann noch ein Traumtor. Wir hatten die Diskussion schon vor 6 Wochen, aber wenn es Carry gerade anspricht, Ballon d'Or an Michael Olise, Tom Pletti, es stand jetzt eigentlich so die Option Nummer 1, oder?
Ja, ich finde, ja, gibt natürlich immer noch ein, zwei Kandidaten, die man da auch sicherlich auf der Liste haben muss. Aber ich finde, Olise, so wie er Tore vorbereitet, diesen Impact, die er für den FC Bayern München hat, selber Tore schießt, was Carey angesprochen hat, das Ding gestern. Also mir war schon klar, was er macht, weil das ist seine Bewegung. Aber diesen Haken und dann diesen ganz kurzen Schlenzer danach, also das war ja kein normaler Abschluss, sondern das war technisch so fein, da hätte ich mir die Beine gebrochen. Und von daher muss ich sagen, dass er das tatsächlich auch verdient hätte. Und bin gespannt, da hängen ja auch viele Faktoren mit drin, die wir nicht, also wir vier jetzt gerade wahrscheinlich nicht beeinflussen können, aber verdient hätte er es allemal.
Ja gut, verdient hätte er es, wenn er die Bayern zu einem großen Titel führt. Noch sind sie kein Champions-League-Sieger. Noch haben sie das Triple nicht und bei der Weltfußballerwahl FIFA
spielt das leider keine Rolle, ja.
Ballon d'Or, ne, da musst du als FC Bayern Spieler, da musst du schon alles gewinnen und im besten Fall auch irgendwie der Torschützenkönig dieses Wettbewerbs werden. Also wir haben ja die letzten Jahre vermehrt gespürt, dass das Abschneiden in der Champions League einen sehr großen Einfluss darauf hat, Dembélé, Vinicius Junior.
Ja, aber Ribéry damals, weil wir bei den Bayern sind, ganz kurz, Plätti, ne? Das war ja auch Wahnsinn.
Da,
also
aber das war mehr genau, mit Ronaldo und Messi.
Hätte es damals verdient, ne? Gehabt.
Ja, ja, hätte klar, es damals, gut, aber
die Bayern haben halt da einfach sehr oft nicht die Lobby, die sie verdient hätten, weil es auch daran liegt, dass es ja also ein bisschen Publikumspreis ist, aber dann teilweise ja auch gewählt wird von den Kapitänen. Also blickt man ja auch nicht mehr so richtig durch. Deswegen ist ja dieses Stichwort Internationalisierung, Vermarktung und. Das ist jetzt mal eine ganz andere Metaebene, aber deswegen, da hängt der FC Bayern einfach noch hinter Clubs wie Real Madrid. Das muss man einfach klar sagen. Aber er ist jedenfalls ein Anwärter auf diesen Titel. Problem wird natürlich sein, er müsste dann halt sprechen. Ne? Er müsste dann wahrscheinlich auf eine Bühne gehen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er da seine Skimaske aufzieht und dann mit der Skimaske da irgendwie die Brille. Trophäe entgegennimmt. Also was er sich mit der Skimaske da jedes Mal denkt, wenn ich das dann immer im Internet lese, Mr. Aura, finde ich ja völligen Quatsch. Also cooler Typ und so, aber man kann es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Müh übertreiben. Aber gut,
Ich liebe ihn so, wie er es mit den Facetten. Ich bin gespannt, ob er irgendwann noch so ein bisschen auftaut. Irgendwie kann man sich gleichzeitig nicht vorstellen, dass es nicht passiert. Man kann sich aber auch nicht vorstellen, dass Michael Olise plötzlich durch die Mixzone geht und sagt, ja klar, ich gebe euch ein Interview.
Sehr ja, kein Thomas Müller. Ja, ich glaube, die haben aber so ein internes Battle. Wer ist jetzt Mr. Aura? Ist es Rodisse oder ist es Olise? Deswegen betteln die sich die ganze Zeit hoch, glaube ich.
Wollte aber noch eine Sache sagen, in der Hoffnung, dass ihr es eben nicht angesprochen habt, als ich beim Paketmann war. Die Defensive ist die Bayern-Schwachstelle und das, finde ich, zieht sich in den großen Spielen schon ein bisschen durch. Da sind sie immer noch sehr gut, aber sie sind meiner Auffassung nach nicht Top-Level. Und ich fand zum Beispiel gestern, dass Real Madrid diese Schwachstelle, Schnittstelle und Außenverteidigung, die haben sie echt gut ausgespielt. Die haben ja teilweise von der Innenverteidigung das Mittelfeld überspielt, haben sofort die tiefen Läufe von Mbappé und Vinicius Junior gesucht. Und da kommt dieses Du kommt dann halt mit drei Leuten, mit Doué, mit Kvaratskhelia und mit Dembélé im besten Fall bei PSG auf sie zu. Und da müssen sie echt was einfallen lassen. Und ich finde sie einfach auf den Außenverteidigerpositionen, ohne jetzt jemanden die Qualität abzusprechen, nicht das bitte falsch verstehen. Aber da haben sie, finde ich, da kann man sie packen, da kann man ihnen wehtun.
Das ist mir tatsächlich
im Spiel auch der Spielweise geschuldet, ne? Darf man auch nicht vergessen. Dadurch, dass sie halt viel Mann gegen Mann verteidigen, dass die Außenverteidiger bei eigenem Ballbesitz teilweise auch sehr, sehr hoch stehen oder sich auch ins Zentrum fallen lassen, ist es schon eine riskante Spielweise. Und eine Kontermannschaft wie Real, die haben sich da eigentlich schon wohlgefühlt mit der Spielweise von Bayern, weil sie das ja lieben, sich hinten reinzustellen, dann über Gegenstöße zu kommen. Aber grundsätzlich stimme ich auch zu, dass sie natürlich in diesen Spielen häufiger schon Gegentore auch geschluckt haben. Denken an Arsenal zurück. Paris, das Hinspiel, in der Ligaphase war ich auch vor Ort. Das war ein unfassbares Spiel übrigens. Ich freue mich mega auf dieses Duell, weil das einfach auch zwei Mannschaften sind, die ja Pressingmaschinen sind, die nach vorne spielen wollen. Also es wird sehr unterhaltsam. Ich denke, wir werden wieder einige Tore sehen.
Reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber am Ende dieses Blogs, würde ich sagen. Torben, was ich mir gestern im Stadion noch dachte, und ich habe dich dann gestern bewusst nicht gefragt, wolltest mir für einen Podcast aufheben, erklär du als Ex-Verteidiger mal, warum kannst du diesen Olise nicht verteidigen? Also diese Moves immer wieder nach innen, immer wieder verzögern, wie es Robben ja auch gemacht hat. Also warum macht's das für den Verteidiger so schwierig?
Ja, weil du eigentlich zu 90% davon ausgehen kannst, dass er auf den Innenfuß geht oder nach innen zieht, auf seinen starken linken Fuß. Aber der hat so einen Antritt, hat so eine Geschmeidigkeit in seinen Sprunggelenken und in seinen Beinen, dass er eben halt diesen Move, auch wenn eigentlich fast jeder weiß, was jetzt passiert, du dich aber auch nicht komplett zu 100% drauf spekulieren kannst, dann geht er eben halt mal über die Außenseite und dann, wenn du als Verteidiger dann komplett auf innen spekulierst und der geht mit einer Leichtigkeit auf einmal außen vorbei über den rechten Fuß, dann sieht das natürlich extrem schlecht aus für dich und von daher bringt er dieses Gesamtpaket mit Explosivität, mit Technik, mit Eleganz, mit so viel Facetten, dass es tatsächlich dann schwer ist, ihn zu verteidigen. Also wenn er Platz hat sowieso, aber auch auf engstem Raum sind das ja so ähnlich wie Jamal Musiala, so Moves, die ich tatsächlich manchmal nicht so wirklich erklären kann, diese Geschmeidigkeit im Körper und von daher, ist es natürlich ein probates Mittel zu doppeln, aber selbst das ist nicht immer möglich, solche Jungs zu verteidigen. Das war bei Arjen Robben so, bei Franck Ribéry, die das über einen ganz, ganz langen Zeitraum gemacht haben, aber Michael Olise wird genauso, glaube ich, dieses Spiel bestimmen auf dem Flügel und uns, glaube ich, noch viel Freude machen unter den Fans.
Wir haben die Bayern und Olise jetzt auch, glaube ich, in einem angemessenen Maße gelobt. Wir haben auch schon ein bisschen kritisiert, was mir noch negativ aufgefallen ist, wenn wir bei Olise sind. Und dann redest du natürlich auch über eine wahnsinnig gute Real-Hintermannschaft. Aber so gegen den tiefstehenden Block, da hat so lange so die Lösungen gefehlt. Also, dass du zumindest zu einem gefährlichen Abschluss kommst. Kerry, du bist schon nicht so ganz einverstanden. Sag mal.
Das ist Real Madrid. Die haben auch Weltklasse-Spieler in den Reihen. Und ich fand es gut, dass sie in diesen Situation oder in diesen Phasen, diesen Ballbesitzphasen, nie die Ruhe groß verloren haben. Joshua Kimmich hat dann vielleicht mal ein, zwei unpräzise Bälle gespielt, weil er eben auch chippen wollte, was ja auch oft zum Erfolg führt, aber sie sind sehr geduldig geblieben. Es ist nicht einfach, diese Mannschaft dann auch so auszuhebeln und ich finde, sie haben sich einfach dann über die zweite Halbzeit hinweg komplett erarbeitet und wenn ich jetzt halt auch sehe, dass Real Madrid nur auf den Schiri geht und sagt, okay, ja, nach der roten Karte ist das Spiel gekippt. Ja, klar, kannst du drüber diskutieren, war es eine zweite gelbe Karte, aber erstmal läuft der Camavinga da völlig ohne Not mit dem Ball in der Hand 10 Meter lang und die Bayern hätten das spätestens, wenn sie so weitergemacht hätten, in der Verlängerung dann auf ihre Seite auch gezogen. Also für mich ein sehr verdientes Weiterkommen, weil ich auch Mannschaften sehen möchte, die so geduldig sind im Ballbesitz, die auch wirklich mit Ball Lösungen suchen und dann siehst du die Ballbesitzstatistik 70-30 ungefähr. Du siehst die Anzahl der Pässe. Real hat um die 250 Pässe gespielt. 30 davon oder die meisten davon hat Andriy Lunin, der Torwart, gespielt. Und dann will ich doch als neutraler Fußballfan auch, dass die Mannschaft gewinnt, die mit dem Ball auch was anfangen möchte und nicht nur auf Konter geht.
Absolut. Bin ich auch gespannt übrigens aufs Halbfinale Arsenal gegen Atletico. Was da so für Fußball gespielt wird. Ich glaube, da werden wir uns im Vergleich bei einem PSG die Hände reiben. Jetzt haben wir bei Real auch schon ein bisschen was angesprochen, über die haben wir noch relativ wenig geredet. Lass doch mal bei der einen Szene bleiben, über die wahnsinnig viel diskutiert wird. Für mich ist es eine ganz klare gelb-rote Karte bei Camavinga, ehrlich gesagt. Geht erst ein bisschen mit dem Ball weg, hält ihn dann immer noch in der Hand und dann ist es eine gelbe Karte und ist es auch eine gelb-rote Karte. Hat jemand eine andere Meinung?
Nein, stimmlich. halt, also so muss man es formulieren. In so einem Spiel, wenn du weißt, du bist gelb vorbelastet, dann kannst du das nicht machen. So, und klar, du kannst drüber diskutieren, auch wenn der Schiedsrichter wohl gestern nach dem Spiel meinte oder die Entscheidung wohl irgendwie anders getätigt hätte, wenn er gewusst hätte, das hat er in dem Moment nicht auf dem Schirm gehabt, dass er wohl schon gelb hatte. Aber das ist alles bla bla. Also ich würde dann in dem Fall dem Spieler auch da unterstellen, dass er da ein bisschen cleverer sein muss und nicht gelb vorbelastet da noch irgendwie den Ball nimmt und Zeit spielt. Also völlig, völlig irre. Und Vini Junior ist komplett ausgeflippt, auch in den Katakomben. Haben da auch drin auf den Schiri geschimpft. War sehr laut auf dem Weg aus dem Stadion, die Treppe hoch in die Kabinen. Da war ja ordentlich Theater.
Antoni Rüdiger auch danach in der Mixzone seinem Ärger kurz ein kleines bisschen Luft gemacht auf Spanisch. Übrigens bei dieser Camavinga-Szene fand ich noch auffällig, Arda Güler kriegt dann kurz nachdem Camavinga den Ball doch loslässt, den Ball und will ihn direkt zu den Bayern werfen, so im Sinne von, ich mach das Spiel schnell, gib mir keine gelbe Karte. Also Arda Güler zum Beispiel hat schon auch gemerkt, dass da was los war. Pletti Kerry von euch grundsätzlich noch zu Real. Mich haben sie gestern ehrlicherweise als neutralen, wirklich neutralen Fußballfan wieder genervt mit Vini, mit den ganzen Schiedsrichterdiskussionen, mit Rüdiger, der sich über Josip Stanisic beugt, ihn anschreit, wollte danach Josip Stanisic nicht verraten, was er genau gesagt hat, aber es war wohl ein sehr unschönes Wort. Wie nehmt ihr die Real-Thematik gerade dann in so einem Spiel, wo man halt verliert, wo man ausscheidet war?
Terry, fang du mal.
Boah, ja, da können wir jetzt, da könnte ich auch eine Stunde was zu erzählen. Also ist für mich auch mittlerweile, was heißt Untergang ist ein bisschen viel, aber wie dieser Club sich auch verhält, wie er sich nach außen gibt, finde ich einfach, wird so einem tollen Verein mit auch tollen Fans, weil es einfach ein Traditionsverein ist, wird es einfach nicht gerecht. Ja, es fängt halt eben an mit dieser Schiri-Diskussion. Es fängt aber auch an mit dieser eigenen schwachen Selbstwahrnehmung, weil danach im Spiel bei Real Madrid TV dann erzählt wird, Real hätte einen dominanten Auftritt hingelegt. Da lache ich drüber. Also die haben in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut mitgespielt, die Fehler ausgenutzt der Bayern, aber sie hatten auch schon Glück bei dem Foul an Brahim Diaz vor dem zweiten Tor von Arda Güler, vor dem Freistoß. Muss man nicht unbedingt pfeifen, die Situation. Dann Rüdiger, klar, kann man sagen, internationale Härte, er bewegt sich immer am Rande, aber fair ist das natürlich auch nicht, was er dann im Nachhinein dann noch zu Stanisic gesagt hat. Ja, da können wir jetzt einen Riesenfass aufmachen, können zurückgehen zu dieser Ballon d'Or-Diskussion um Vinicius, als der das Ding damals nicht bekommen hat. Die erscheinen im Kollektiv nicht, gehen nicht zu der Veranstaltung. Das muss einfach nicht sein. Also Real Madrid hat viel an Klasse und Stil eingebüßt, wenn ich damals gesehen habe, Ronaldo, Benzema, Bale. Die waren vielleicht auch nicht immer die sympathischsten, vor allem Ronaldo nicht, aber das waren Spieler, da hast du wirklich auch als Gegner hundertprozentigen Respekt gezollt und dann Vini Junior geht in die erste Aktion rein gegen Joshua Kimmich, schubst den, bringt keine Leistung auf den Platz, also klar bereitet er das Ding von Mbappé vor, aber sonst habe ich den auch nicht gesehen. Ja, sollte man sich vielleicht mal an die eigene Nase packen, was Camavinga gemacht hat, ist auch nicht das erste Mal passiert, das war vergangenes Jahr auch schon gegen Arsenal so, hat er sich auch schon dümmlich da gelb-rot abgeholt und ja, das da sind sie einfach selbst dran schuld und die Saison ist eine Katastrophe, wie sie mit Xabi Alonso umgegangen sind, war auch alles andere als ja königlich und deswegen zahlen sie jetzt die Quittung dafür und ja, da wird sich einiges ändern müssen in dem Verein, sonst ja könnte es so laufen vielleicht wie bei Milan. Generell der spanische Fußball gerade ziemlich in der Krise, Atletico mit so einem ja Haramball hält gerade nochmal so ein bisschen die Fahne hoch, aber Barca, Real raus, dahinter kommt wenig nach. Real Madrid gestern ohne spanischen Spieler in der Startelf. Auch das ist, ja, beunruhigend aus Sicht des spanischen Fußballs. Deswegen schauen wir mal, was dann noch wird in den nächsten Wochen.
Stunde hat es nicht gedauert, aber wie gesagt, Pletti, hast du da noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich dich, weil du dann los musst, noch kurz zu PSG fragen. Was erwartest du? 28.04. Hinspiel, die Woche später Rückspiel. Was kommt da auf die Bayern zu?
Da kommt sicherlich eine Mannschaft auf die Bayern zu, die sich international derzeit mindestens auf Augenhöhe bewegen. PSG hat die Bayern schon mal rausgekegelt. PSG ist der amtierende der amtierende Champions League-Sieger. Sie wollen die Krone verteidigen und das ist eine Mannschaft, die Luis Enrique ebenso gefestigt hat und geformt hat, so eine Einheit, wie das Kompany geschafft hat. Und das ist ja keine Söldnertruppe mehr. Das ist eine Truppe, die ebenfalls füreinander einsteht, die ich spielerisch wesentlich stärker einschätze als Real Madrid. Und da werden die Bayern nochmal ganz anders geprüft werden. Insofern, schönes 50-50-Spiel. Ich glaube, die Mannschaft, die in diesem Halbfinale ins Finale einziehen wird, wird die Krone am Ende holen. Da bin ich mir relativ sicher. Und zu Real, boah, ich sehe da ehrlicherweise auch derzeit nicht viele Spieler, die Stammspieler werden beim FC Bayern. Aber gut für die anderen, dass Real Madrid hinkt. Da wird es im Sommer, bin ich mir sicher, einen sehr, sehr großen Umbruch geben. Und ganz entscheidend wird sein, wenn Perez auf der Trainerbank installieren wird.
Sind wir alle gespannt. Kletti, erstmal danke. Wir machen zu dritt weiter. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Viel Spaß.
Ciao, ciao.
Gute Zeit. Und jetzt lasse ich meine Sicht aus Real noch vom Guardian zusammenfassen, der getitelt hat: Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid, ein legendärer Verein, sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt. Das fasst aus meiner Sicht das Ganze ganz gut zusammen. Es ist einfach wahnsinnig schade. Die spielen ja teilweise auch einen tollen Fußball, haben tolle Spieler, und dann gibt's immer wieder diese Diskussion. Dann gibt's immer wieder Spieler, die sich halt Dinge leisten, wie Antoni Rüdiger, Vinicius Junior. Ja, und deswegen finde ich persönlich, und das ist jetzt wieder nur super subjektiv, deswegen kann ich persönlich auch einfach wenig mit Real Madrid anfangen, weil so dieses Bild immer überwiegt für mich. Das vielleicht noch am Rande. Dann ihr beiden, wir haben es schon angesprochen, Plätti hat es schon angesprochen, PSG, Torben, siehst du da gerade jemanden vorne in 12 Tagen ist ja dann schon das Hinspiel, es geht relativ schnell jetzt.
Komplettes Spiel auf Augenhöhe, muss ich sagen, weil ich vom Kader von PSG auch beeindruckt bin, weil gerade auch was die Offensive angeht, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, auch dieses Pressing, Umschaltspiel, dann haben sie Geschwindigkeit ohne Ende mit Doué, mit Barcola, der wieder zurück ist, Dembélé, Kvaratskhelia, genau, schwieriger Name. Also Vitinha dahinter, also der Dirigent, der da wirklich auch diese Spieler dann auch genau weiß einzusetzen. Hakimi hinten rechts, also die haben ja auch, die bringen so viel Speed mit und so viel Talent und so viel fußballerische Klasse, dass das ein komplettes Spiel auf Augenhöhe ist. Und du sagst, es sind noch ein paar Tage hin, und hoffe, dass da beide kompletten Kader zur Verfügung stehen, dass alle fit sind, alle gesund sind. Und wir uns dann, glaube ich, auf zwei richtig hochklassige Spiele freuen können. Bin gespannt, wie auch die jeweiligen Trainer, die ja jetzt auch ein paar Mal schon gegeneinander gespielt haben, wie die auch den möglichen taktischen Schlüssel finden. Ob die Bayern das nochmal wieder so machen, wie es in der Gruppenphase war. Dieses extreme Mann gegen Mann zu verteidigen, birgt natürlich auch Risiken. Aber das so auf den Platz zu bekommen, zweite Halbzeit in Unterzahl, Luis Diaz dann mit der Karte, roten Karte. Das war dann auch ein Spiel, wo die Bayern auch ganz interessante Facetten gezeigt haben, tiefer Block verteidigen zu können, leiden zu können. Also das wird ein so geiles Spiel, aber ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, wer da jetzt Favorit ist in diesem Spiel, weil beide Mannschaften da auch so auf was das Spielerpotenzial angeht, da so auf dem gleichen Level oder gleichen Ebene sind.
Ich gehe da komplett mit. Ich sehe, also ich habe es gestern auf dem Weg aus dem Stadion noch gesagt, wenn Bayern die beiden Spiele gegen PSG so spielt wie die beiden Spiele gegen Real, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig, weil Bayern aus meiner Sicht zu viele kleine Fehler macht und gemacht hat und PSG die gnadenlos ausnutzt. Im Zweifel noch ein bisschen gnadenloser als Real. Du hast es gesagt, noch mal ein bisschen mehr Tempo. Noch mal ein bisschen mehr trickreich vielleicht mit den Künstlern da vorne, mit Bakula, mit Doué, mit Dembélé, mit Kvaratskhelia. Das ist schon irre viel Qualität. Deswegen komplett offenes Duell, und die können dann auch noch verteidigen. Ne? Also das haben sie die vergangenen Jahre jetzt auch noch gelernt mit Marquinhos, mit Pacho und Co. Aber ja, Kerry, du atmest schon ein und wirst was sagen. Hast du eine Tendenz?
Ja, Tendenz ist schwierig, auch einen Vergleich anzustellen jetzt mit Real. Auch schwierig, weil PSG einfach einen ganz anderen Ansatz hat. Also es wären ganz andere Fußballspiele. Du hast schon angesprochen, die können auch verteidigen. Die vereinen für mich auch alle Facetten, wie die Bayern sie auch vereinen. Die Bayern können theoretisch auch verteidigen, wenn sie wollen, weil sie Zweikampfmonster haben mit Tah, mit Upamecano, mit Leimer, Stanisic. Sie haben halt den Ansatz, dass sie eben Mann gegen Mann spielen und dass sie vorne auch früh draufgehen. Und genauso macht Paris eben auch. Die haben auch Jungs in ihren Reihen, die können einfach zocken. Schau dir mal das zentrale Mittelfeld von Real an. Da hast du Adal Rüder den Ball gegeben und hast gehofft, dass der dann irgendwie, also aus Realsicht, Fansicht, dass der irgendwie den Ball durchsteckt zu Vini oder Mbappé. Und dann hast du jetzt bei Paris Vitinha und Neves, die auch absolute Zocker sind, die Ballmagneten sind, die auch pressingresistent sind. Also das wird einfach ganz spannend, ganz spannendes Duell auf Augenhöhe, gerade auch vorne mit den Offensiven. Ich halte es wieder für einen großen Vorteil, dass die Bayern das Rückspiel zu Hause haben, weil ich habe auch selten so eine Stimmung erlebt wie jetzt gestern im Rückspiel. Da waren alle Fans schon vor dem Spiel heiß wie Frittenfett. Und genau so einen Support brauchst du dann auch im Rückspiel meiner Meinung nach gegen Paris. Torben ist da anderer Meinung. Aber ich fand schon beeindruckend, weil sie vor dem Spiel schon beim Warmmachen die Spieler so angefeuert haben. Habe ich jetzt selten so erlebt in der Allianz Arena, muss ich persönlich sagen.
Das nur ganz kurz. Ich fand's mit der Choreo super. Bin bei der Carrie. Dann waren's aber so, ich sag mal, 10, 15 Minuten. Und dann in der Mitte des ganzen Spiels war es für mich wieder gefühlt wie ein besseres Bundesligaspiel, wo dann ja die normale Stimmung so war und nach hinten raus auch nochmal. Aber mit der Ankündigung und so habe ich tatsächlich in der Allianz Arena auch international andere Spiele erlebt, wo die Stimmung für mich noch besser war. Also ich fand es am Anfang, die Choreo war super, ne? Was haben wir da Videos und Fotos gemacht? Aber so in der Mitte des Spiels, so da waren so 50 Minuten dabei, wo ich gesagt habe, ihr wolltet doch eigentlich jetzt hier auch richtig Theater machen. Und dafür war mir das, oder habe ich mit mehr gerechnet, ich würde es mal so ausdrücken. Also es war jetzt für mich nicht die Stimmung, die ich im Vorfeld erwartet habe, dass da wirklich 90 Minuten die Allianz Arena auf links gedreht wird. Aber das ist mein persönlicher Eindruck.
Mir geht es tatsächlich genauso. Es ist, glaube ich, auch eine Frage, wo sitzt man im Stadion, was kriegt man wie mit? Ist man näher an der Südkurve oder weiter weg, etc.? Es war eine gute Atmosphäre, aber ich kann mich noch genau erinnern, Torben, ich glaube, nach 20, 25 Minuten hast du dich links zu mir rübergedreht und gesagt, naja, so ganz toll ist die Stimmung jetzt auch nicht. Und also nicht überragend. Nicht jetzt das, was angekündigt wurde, nicht das, was man vielleicht für ein Viertelfinal-Rückspiel sich versprochen hat. Trotzdem, Kerry, du hast völlig recht, gute Atmosphäre, vielleicht auch sehr gut, aber mit der Erwartungshaltung waren Torben und ich sozusagen ein kleines bisschen enttäuscht.
Ja, ich fand zweite Halbzeit gerade dann zum Ende hin war es dann schon nochmal mehr und da hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft davon auch nochmal beflügelt wurde. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Also, dass du den zwölften Mann wirklich im Rückspiel komplett bei dir hast. Das ist, glaube ich, nochmal ein Vorteil, den sich die Bayern durch eine sehr gute Ligaphase dann auch erarbeitet haben. Und das kann nochmal ein paar Prozente gegen Paris rauskitzeln.
Absolut. Es ist grundsätzlich einfach Rückspiel zu Hause ist einfach immer ein Vorteil, egal ob es dann eine 100% Atmosphäre ist oder 80% oder 90%. Hatte ich übrigens hier als letzten Punkt tatsächlich noch stehen, Atmosphäre, weil eben Tom und ich gestern auch drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir noch ein Thema, das so ein kleines bisschen mit dem Spiel zusammenhängt, weil wir Jan-Christian Dresen auch gestern danach gefragt haben. Es gab einen Bericht vom Kicker die vergangenen Tage, dass es zwischen Max Eberl und Christoph Freund, also zwischen Sportvorstand und Sportdirektor, dass es, Zitat, eher eine Zweckehe sei. Also, dass man ja sich gar nicht so gern hat, nicht so gut miteinander auskommt, aber es halt eben irgendwie funktioniert. Wie ist euer Empfinden, Torben? Ich fange vielleicht mit dir an. Bei den beiden erstmal offensichtlich funktioniert sportlich die Zusammenarbeit, sonst würden sie jetzt nicht im Halbfinale stehen, wären nicht deutlich Erster in der Meisterschaft, wären nicht im DFB-Pokal Halbfinale. Aber wie nimmst du so die Gesamtgemengelage bei den beiden, zwischen den beiden wahr?
Mir fällt jetzt nicht auf, dass die jetzt irgendwie überhaupt nicht miteinander können. Also wie du schon sagst, der sportliche Erfolg, so wie es um die Mannschaft steht, die Transfers, Trainer und so weiter und so fort, auch an Einbindung jetzt junger Spieler vom Campus, die Verzahnung, da sehe ich eher Christoph Freund als denjenigen, der das forciert. Und aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich zu nicht weit weg, aber um genau zu wissen, wie diese Zusammenarbeit der beiden funktioniert. Also sprechen sich zu allen Details zu 100% ab. Ist es dann am Ende eben halt auch noch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, das darf man auch nicht außer Acht lassen, die dann eben auch noch in der Entscheidungsfindung oder bei gewissen Dingen, Prozessen auch noch mitreden, die vielleicht den Eindruck haben, dass die Arbeitsweise oder das Arbeitspensum, was ja auch manchmal angesprochen wird, das weiß ich in Gänze nicht zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, je länger das dauert und dann auch kein richtig positives Feedback von den Oberen, ein klares Bekenntnis zu Max Eberl auch kommt, dass dahingehend eine Vertragsverlängerung mit ihm sicherlich noch nicht final entschieden ist und noch weiter überdacht wird.
Jan-Christian Dresen hat übrigens, ich habe gar nicht die Antwort gerade verraten, hat gesagt, es ist ein reines Medienthema, die beiden arbeiten super zusammen, verstehen sich gut, also hat das ziemlich abgebügelt. Kerry, hast du noch einen Zusatz?
Ja, was ich immer wieder gehört habe, ist, dass beide nicht immer eine Sprache sprechen, was jetzt dann auch Spieler angeht, was vielleicht auch jüngere Spieler angeht, aber das ist ja auch okay so. Also wer sagt, dass die immer einer Meinung sein müssen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren auch nicht immer einer Meinung und Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, es ist wichtig, nicht nur harmonisch zusammenzuarbeiten, sondern eben auch eine gewisse Reibung zu haben, und das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch eben mal das eine oder andere ausdiskutieren müssen, aber jetzt nichts, was auf einen Bruch oder auf eine Zweckehe hindeutet, meiner Meinung nach, sondern eher auf einen konstruktiven Austausch. Zumal ich jetzt auch beide jetzt schon ein bisschen kenne. Ich glaube, das können wir alle schon behaupten. Wir haben auch alle schon sehr häufig interviewt, jeder von uns. Und Christoph Freund, glaube ich, ist einer der liebsten Menschen in diesem Business, was Sportdirektoren angeht, wirklich ein ganz netter, feiner Kerl, wo ich jetzt nicht denke, im Umgang, da könnte es mal richtig krachen, würde mich sehr wundern. Max Eberl eckt vielleicht ein bisschen mehr an, aber auch solche Charaktere, die braucht es, und der ist jetzt auch an sich grundsätzlich im Gespräch immer ein sehr fairer Gesprächspartner, und deswegen, glaube ich da jetzt auch nicht an das ganz große Problem zwischen den beiden. Eberl-Vertragsverlängerung wird im Sommer sicher dann genauer zur Sprache kommen, und aktuell hat er sehr viele Argumente auf seiner Seite sicher. Die eine oder andere Vertragsverlängerung war zu teuer. Dafür hat er auf der anderen Seite aber auch Gehälter reduziert bei anderen Spielern. Er hat Michael Olise mit seinem Team zusammen natürlich auch mit Ex-Chef-Scout Markus Pilawa verpflichtet. Er hat Vincent Kompany geholt, beziehungsweise sich für ihn als erster Bayern-Verantwortlicher stark gemacht. Also der hat schon gute Argumente auf seiner Seite.
Absolut. Gehe ich komplett mit, auch was die Zusammenarbeit betrifft. Also wir haben ja oft dann nach den Pressekonferenzen eben noch die Möglichkeit, eben mit Christoph Freund oder mit Max Eberl noch zu sprechen, und beide auch im Umgang einfach total fair. Die verstehen das Business, die verstehen, dass wir hier und da mal Fragen stellen, die sie vielleicht gar nicht so gerne beantworten, aber es gehört halt eben dazu.
Ich habe das Gefühl, auch diese Arbeitsteilung, ja, ne? Also das, ich meine, wir wissen ja, wer den Bericht gemacht hat, wo der herkommt. Nur weil man die jetzt nicht häufig vielleicht auch so zusammensieht, weißt du, dass sie am Trainingsplatz stehen, die Köpfe zusammenstecken, diskutieren und man immer dieses Gesamtbild haben will, dass da die sich am besten noch umarmen oder Arm und Arm am Trainingsgelände stehen oder in gemeinsam Hand in Hand in den Mannschaftsbus gehen oder im Stadion nebeneinander so, ne? Also dass vielleicht dieser Eindruck entsteht, dass die nebeneinander, miteinander arbeiten, das ist, glaube ich, völlig normal und legitim, und vielleicht fehlt den Kollegen da so ein bisschen das Bild der Gemeinsamkeit, aber ich unterstreiche das, was Kerry auch gesagt hat und du auch, Felix, also harren wir der Dinge.
Jawohl, damit alles erstmal gesagt. Gerade bei Max Eberl und dem Vertragsthema bleiben wir natürlich dran und halten euch da draußen auf dem Laufenden. Bevor wir noch ein bisschen auf einen Transferkandidaten gucken und auf den VfB Stuttgart, der am Wochenende auf die Bayern wartet, Torben, die Frage an den Ex-Profi. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gefragt, aber ich glaube nicht, weil ich dachte mir gestern so Mixzone und so, gab's so eine Frage, einen Fragentyp, der dich als aktiver Spieler am meisten genervt hat, wenn die von Reportern, von Journalisten kam? Gab's irgendwie so den Klassiker, wo du direkt zumindest innerlich die Augen verdreht hast?
Ja, diese Frage, wenn du verloren hast, kommst nach anstrengendem Spiel, vielleicht auch mal nach einer herben Klatsche oder Niederlage in die Mixzone, und dann, ja, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? So, und dann war die Frage schon zu Ende. Ja, genau. Und dann flippst du als Spieler halt manchmal auch aus, ne? Also wenn es vielleicht noch ein bisschen konkretisiert wird mit der Szene, die dann und dann da und dazu geführt hat, einfach zu fragen, wie fühlst du dich? Das habe ich ein, zweimal über mich ergehen lassen, und dann habe ich aber auch irgendwie natürlich dann in der entsprechenden Manier drauf geantwortet. Alles noch sehr sachlich, aber dann schon auch sehr bestimmend. Und ganz kurz die Frage an den Ex, deswegen habe ich kurz zusammengezuckt, deswegen wollte ich das auch nochmal ganz kurz in eigener Sache ansprechen, die Geschichte mit Vinny Junior im letzten Podcast, wo ich das als Ex-Fußballer ausgedrückt habe, wie man oder das vor 20, 25 Jahren in der Kabine gesagt hätte, was mir auch ein Trainer so genau so mit auf den Weg gegeben hätte. Weder war es ein Aufruf zur Gewalt noch Rassismus noch sonst irgendwas, weil ich mir dahingehend schon den einen oder anderen Kommentar lesen musste, der komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, weil auch ein Schnipsel rauskopiert wurde und nicht in Gänze auch deine Erklärung davor und danach, die Frage an den Ex, die Antwort als Ex-Fußballer, das nochmal ganz kurz dazu. Also weder bin ich Rassist, noch habe ich aufgerufen zur Gewalt, sondern das muss man in diesem Kontext auch so verstehen und deswegen, ich habe sehr sachlich auch sogar zur damaligen Zeit in der Mixzone darauf geantwortet, aber wie fühlst du dich, mochte ich nicht so gerne hören.
Gut, dass du das auch nochmal sagst. Danke dafür. Kerry, du hast gelacht, als Torben es gesagt hat, bei der Frage, wie oft hast du sie schon gestellt?
Noch gar nicht, glaube ich. Aber das wäre wahrscheinlich eine Frage irgendwo in meinem Notfallkit. Wenn ich meine vorher überlegte Frage vergesse, dann wäre das so, ja, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Woran hattet ihr liegen? Sowas irgendwie. Oh, aber, nee, das fragst du halt nicht, weil was soll er antworten? Natürlich fühlt er sich scheiße, ja, wenn er gerade ein Spiel verloren hat, ne? Natürlich fühlt er sich gut, wenn er gerade gewonnen hat. Aber wie lässt sich die Szene fühlen um Antonio Rüdiger? Das kann man natürlich in Josip Stanisic fragen. Wie hat dich diese Szene fühlen lassen? Das ist wieder anders gestellt. Aber ja, stimme ich Torben zu.
Absolut. Gut, dann lasst uns über einen Namen noch sprechen. Kerry, vielleicht bleiben wir gleich bei dir mit dem aktuellen Stand der Dinge. Es gibt auch heute Abend im Transfer-Update nochmal ein kleines Update. Das kann ich schon mal verraten. Anthony Gordon haben die Bayern auf dem Zettel. Newcastle links außen. Irre schnell, knackt die 37 km/h. 25 Jahre alt, also ganz gutes Fußballeralter. Wie ist da die Situation bei ihm und den Bayern?
Ja, es gibt Interesse, konkretes Interesse von Seiten der Bayern, hat Plätti ja auch im Transfer-Update schon enthüllt und ausführlich drüber berichtet. Du hast schon angesprochen, es wird heute Abend nochmal ein Update geben. Der Spieler ist über das Interesse informiert. Zwischen den Vereinen gibt es jetzt noch keine Verhandlungen. Sehr guter Spieler. Ich stelle mir halt die Frage, ob der Lust hat, von Newcastles Stammelf auf die Bayernbank zu wechseln. Wenn er das möchte, dann ja, weil ich sehe vorne aktuell keinen Platz für ihn in der Startelf. Luis Diaz macht auch sehr viele Spiele pro Saison. Das wird er auch sicher noch 2-3 Jahre auf dem Level tun können. Dann ist Michael Olise rechts gesetzt. Jamal Musiala ist zurück. Serge Gnabry, Harry Kane, ja, Lennart Karl, also sehr, sehr viele Spieler da vorne, aber die Bayern, das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung der Bayern, sie schauen halt schon ein bisschen weiter, sie schauen, wie können sie den Kader noch weiter optimieren, da würde natürlich die von dir auch angesprochene Geschwindigkeit eines solchen Spielers nochmal ein Upgrade geben. Ich würde auf einen anderen Spieler gehen, ich würde Fisnik Aslani zum Beispiel holen, etwas jüngeren Spieler. Der ist jetzt auch nicht alt, der Gordon, hast ja auch richtig gesagt, aber Aslani gefällt mir ganz gut, weil er mehrere Positionen nach vorne abdecken könnte, kann und Nicolas Jackson den Verein ja voraussichtlich verlassen wird und dann eben ein Backup für Harry Kane brauchst, der auch weiß, wo die Kiste steht und das weiß halt Aslani, kennt die Bundesliga und wäre halt nicht so teuer wie Gordon, der mal wahrscheinlich schon 60, 70 Millionen aufwärts kosten würde, aber ja, guter Spieler und wir werden es beobachten, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten dann entwickeln wird.
Bin gespannt, die Bayern ja im Grunde in der Offensive jetzt gerade schon auf jeder Position mehr oder weniger doppelt besetzt. Ist Gnabry und Musiala für die 10, hast da auch theoretisch Lennart Karl, hast Karl, Diaz, Ulisse vor allem außen, hast vorne Harry Kane und Nicolas Jackson. Aber dir da noch so ein bisschen Qualität dann auch in der Spitze zu holen, klar, sinnvoll bei dem Saisonpensum, das die Bayern immer wieder abspielen mit vielen, vielen Nationalspielern, fast nur Nationalspielern, würde das schon grundsätzlich Sinn ergeben. Torben, würdest du sagen, pauschal, die Bayern sollen im Sommer nochmal eben, was die Qualität betrifft, einfach nochmal ein bisschen nachlegen, wird im Zweifel wahrscheinlich nicht schaden.
Ja, der entscheidende Punkt, was Kerry gesagt hat mit Jackson, da gehen wir davon aus, dass er die Bayern verlassen wird. Punktuell musst du was machen, solltest du auch was machen, aber den Kader jetzt zu groß schon wieder zu machen, zu breit aufzustellen, sehe ich auch nicht. Gordon sicherlich ein interessanter Spieler, aber die Frage ist, was kostet er am Ende? Also, ne, wir reden jetzt von 60, 70, ist es nachher vielleicht noch mehr? Ist es dann sinnhaft, so einen Spieler zu holen, der dann möglicherweise nicht direkt in der Stammelf steht? ja, also so einen flexiblen Vorne, so ein Backup als oder für Harry Kane brauchst du definitiv. Also das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Auch wenn Gnabry das kann, oder du kannst ja auch mal im System von Kompany, der lässt sich ja immer auch was einfallen, dann mit zwei Zehnern, offensiveren Spielern spielen. So, aber deswegen sehe ich auf der Neuner-Position definitiv da auch den dringendsten Bedarf, was zu machen. Und ja, wir sehen ja, dass der ein oder andere junge, hochinteressante Spieler Minuten bekommt, ja, und diesen Weg weiterzugehen oder vielleicht auch nochmal ja, noch jüngeren, interessanteren Spieler zu holen, der dann vielleicht auch nicht wieder auf die 70, 80 Millionen hingeht, diesen Prozess der Entwicklung weiterzumachen. Und wir sehen ja jetzt auch in der Saison, dass dieser Kader, toi, 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 wenn er fit ist und eben halt nicht so viele Verletzte sind, dass er absolut würdig ist, eben auch in allen Wettbewerben bestehen zu können. Und deswegen würde ich da jetzt nicht erwarten, dass die Bayern 4, 5 Top-Transfers oder Spieler holen, um dann den Kader da so ein bisschen diese Harmonie, die so ein bisschen aus dieser Kabine rauszubekommen.
Harmonie wird es im Zweifel auch Sonntagnachmittag brauchen beim Spiel gegen Stuttgart. Kerry, was erwartest du vom VfB? Ich finde es irgendwie, die spielen schon eine ordentliche Saison, spielen jetzt vielleicht keine überragende Saison, sind aber Dritter, punktgleich mit dem vierten Leipzig, bisschen hinterher dem BVB. Was erwartet die Bayern da? Eine schwere Aufgabe wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Ja, es wird eine schwere Aufgabe. Ich bin ein Freund vom Fußball, den Sebastian Hoeneß spielen lässt. Auch eine Mannschaft, die den Ball haben möchte, die kreieren möchte, die ja über Fußball zum Erfolg kommen möchte, nicht nur über Konter. Und deswegen glaube ich schon, dass die Bayern da auch Probleme haben werden, gerade jetzt nach diesem Kampf gegen Real Madrid auch vielleicht ein paar Körner gelassen haben. Ja, aber Bundesliga, ja, ist ja eh durch. Also da wird jetzt auch nichts mehr anbrennen. Deswegen ist es auch wieder eine gute Möglichkeit für Kompany, bisschen zu rotieren, Spieler reinzubringen, die sich jetzt gegen Real vielleicht nicht so zeigen konnten, durften, wie auch immer. Alphonso Davies hat mir ja auch ganz gut gefallen, als er reinkam gegen Real. Übrigens wollte ich auch noch erwähnen, weil er auch viele Wege nach vorne gemacht hat, viele scharfe Bälle von links dann reingebracht hat. Den erwarte ich zum Beispiel in der Startelf. Ja, ansonsten Tom Bischoff, das müssen wir auch noch erwähnen, ist ja erstmal verletzt, fällt erstmal aus. Wie lange müssen wir noch prüfen, aber der wird zum Beispiel dann nicht zum Einsatz kommen können. Aber ja, ich rechne mit einem knappen Ergebnis, vielleicht mit einem Unentschieden oder mit einem knappen Bayern-Sieg gegen den VfB.
Sie können Meister werden am Wochenende, und das werden sie auch versuchen, unabhängig oder nicht unabhängig, sondern entscheidend natürlich, was Borussia Dortmund in Hoffenheim macht. Also natürlich auch kein leichtes Spiel, und ja, sollten sie da federn lassen oder unentschieden spielen und die Bayern gewinnen, sind sie Meister. Und wie war es noch, wenn Dortmund verlieren sollte, reicht Bayern auch einen Punkt. Also dieser Fakt, dass du Meister werden kannst, jetzt schon in der Allianz Arena zu Hause, dann spielst du DFB-Pokal-Halbfinale, dann kommen die großen Spiele Champions League. Deswegen, je früher du da den Sack zumachen kannst, glaube ich, ist das sicher dann auch nochmal ein weiterer Push, wieder rotieren zu können, den Fokus so ein bisschen auf die Champions League halten zu können. Geht für beide Mannschaften jetzt natürlich auch, was das Finale angeht. Stuttgart spielt dann auch unter der Woche. Also da haben sie dann auch noch ein Spiel vor der Brust, so im, was du auch erstmal im Kopf dann sicherlich auch noch mitnehmen wirst. Aber ich freue mich da auf ein gutes Bundesligaspiel, hoffentlich.
Gute Argumente auf jeden Fall. Ich habe auch total vergessen, dass die zu Hause spielen. Dann würde ich vielleicht sogar auf ein 3-1 oder 2-1 für die Bayern gehen. Als Tipp.
Torben, dann gib du deinen Tipp noch kurz ab. Ich bin auch bei einem 3-1.
Dann bin ich beim 2-1.
Gut, schauen wir uns an. Und ich habe es übrigens, also ich habe es gerade eben im Kalender noch gesehen, dass ja nächste Woche auch schon DFB-Pokal ist. Müssen wir natürlich auch noch kurz drüber sprechen. Ich hätte es fast vergessen, ehrlicherweise. Torben, dein Ex-Verein, die Bayern da zu Gast in Leverkusen. Pokal, eigene Gesetze, aber eigentlich müssen es die Bayern ziehen und mal wieder nach Berlin fahren, oder?
Das wird der große Ansatz sein, das große Ziel, der Traum der Bayern, nach dann, glaube ich, 6 Jahren wieder ins Pokalfinale nach Berlin zu kommen. Das werden sie versuchen, das Triple einzufahren in dieser Saison. Und so ganz locker sehe ich es nicht, wie du gerade gesagt hast, so, ne, da hin und dann wird eine komplizierte und schwere Aufgabe. Und deswegen gehe ich auch sehr stark davon aus, dass wir gegen den VfB Stuttgart da eben ein Kim sehen werden, ein Ito, ein Guerrero, ein, also alles in Jackson, all diese Spieler möglicherweise, weiß nicht, ob Harry Kane dann auch diesen Rekord von Robert Lewandowski da jetzt noch unbedingt im Mindset haben muss. Dafür hat er zu viele Spiele dann auch verpasst und ist zu weit weg. Also große Rotation, Körner sammeln für das Spiel in Leverkusen und bin gespannt, wie es dann am Ende ausgeht. Aber die Bayern haben ja den Fokus schon und finde Leverkusen jetzt auch so ein bisschen wieder erstarkt, so ein bisschen gefestigter in den letzten Spielen. Das wäre kein leichtes Spiel.
Kerry, noch was zuzufügen zu Leverkusen?
Mein Take ist, wenn sie jetzt Leverkusen packen und dann auch Paris packen, dann holen sie das Triple. Wird beides schwer. In Leverkusen, ja, Mannschaft, die auch wieder den Ball haben möchte, die auch gern über schnelle Spieler kommt vorne. Es wird spannend und es wird schön zu beobachten sein. Also ich freue mich auf die Spiele, die jetzt einfach kommen.
Dito, super spannende Saisonschlussphase, nicht in der Meisterschaft, aber dafür eben in den Pokalwettbewerben. Können wir uns drauf freuen, können sich die Bayern-Fans drauf freuen und die können sich auch freuen auf eine neue Folge nächste Woche. Podcast wieder am Donnerstag, würde ich sagen, ohne mich. Ich darf mich eine Woche zurückziehen in den Urlaub, aber ihr werdet das wunderbar machen. In dem Sinne, danke an euch beide. Bei Plätti haben wir uns schon bedankt. Danke fürs Zuhören vor allem und dann bis nächste Woche.
Macht's es gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Mir ist an 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.